Ja, ein herrliches Lied, nicht wahr?
Herrlich. Es stellte einmal ein Christ in seinem Buch das Leben des Christen mit sinnbildlich als eine Reise vor, bei der ein Mann eine kurvenreiche Gebirgsstraße emporklettert. Und am Anfang seiner Reise ist er ein junger Mann, ganz zart und jung, und nachdem er einen kurzen Aufstieg gemacht hat, springt ihm ein knurrender Wolf entgegen. Und dieser Wolf versucht ihn in Stücke zu reißen. Und für den Schreiber ist dieser Wolf der Wolf der Lust und der körperlichen Leidenschaft. Und er verkörpert wohl die Hauptversuchung bei jungen Menschen, die körperliche Lust. Und wie er höher klettert und in die Lebensmitte kommt, springt ihn ein riesiger Tiger an. Und es ist der Tiger des Stolzes und er verkörpert die größte Versuchung im mittleren Alter, nämlich den Stolz auf die Stellung, auf den Namen und auf das gesellschaftliche Ansehen. Und schließlich kommt im Alter in der Nähe des Gipfels ein großer Löwe auf ihn zugesprungen. Und das ist die große Versuchung im späteren Leben, nämlich das Geld und die finanzielle Absicherung. Und was der Schreiber mit seiner Darstellung mit den drei Hauptversuchungen, nämlich Macht, Geld und Sex, was er damit bezwecken möchte, ist Folgendes, dass zu keiner Zeit der Christ in seinem Glaubensleben frei von Versuchungen ist. Und es gibt niemanden, auch hier in diesem Raum, egal wie geistlich reif er auch ist, der frei ist, versucht zu werden. Und keine Frage, du und ich, wir wissen davon, dass wir alle versucht werden zur Sünde. Nicht jeder in demselben Bereich. Aber jeder von uns hat gewisse Schwachheiten im Leben, wo du genau weißt, das sind Punkte, wo ich sehr schnell versucht werde, durch mein eigenes Fleisch, durch meine eigene sündige alte Natur. Wir alle werden versucht. Der junge Josef, er erlebt in Ägypten genauso seine Versuchungen. Und von ihm wollen wir heute 5 Wahrheiten lernen. 5 Wahrheiten, die dir helfen sollen, Versuchungen siegreich zu begegnen. 5 Wahrheiten, die dir helfen, Versuchungen siegreich zu begegnen. Wir predigen ja fortlaufend durch das Buch von 1. Mose und wir haben in Kapitel 37 schon gesehen, wie Josef durch seine eifersüchtigen Brüder nach Ägypten verkauft wurde. Und wenn ihr euch noch etwas an 2 Wochen erinnert, dann hat Stefan gepredigt über den Einschub, über die Geschichte von Juda und diese schrecklichen Geschehnisse, die da im Hause Jakobs geschehen sind. Und es muss einen besonderen Grund gehabt haben, warum Mose die Josefsgeschichte gerade an dieser Stelle unterbricht und von Juda und von seiner Bosheit und von seiner Unmoral und Auslüchen berichtet. Und die Antwort ist wohl, dass Mose das die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge wiedergibt. Das heißt, die Begebenheit in Kapitel 38 findet statt, als Josef schon in Ägypten ein Sklave war. Und dieses Kapitel 38 und 39 zeichnet auch einen riesen Kontrast dar. Wir sehen in Kapitel 38 den total unmoralischen Charakter und das unmoralische Verhalten von Juda. Aber heute sehen wir einen Josef, der in Versuchungen als Sieger hervorging. Wir sehen in ihm einen Mann, der tugendhaft ist, der rein bleibt. Und in Josef sehen wir einen Mann in etwa von ungefähr 17 Jahren, der völlig allein auf sich gestellt, ohne Mama und Papa um sich, völlig allein auf sich gestellt, in einer götzendienerischen Umgebung Gott gehorchte. Und das ist ziemlich bezeichnend und ich frage euch Teens und Jugendlichen jetzt schon, wo sind diese Josefs heute in unseren Tagen? Wo sind sie, die Gott gefallen wollen, die Gott nachfolgen wollen in einer Zeit, wo Gott so missachtet ist? Und in einer Zeit, in der die Versuchung vor allem auf dem sexuellen Gebiet noch nie so waren wie je zuvor. Und wir kennen schon kleine Kinder, die diese Smartphones in der Hand haben, mit Internetzugang, freien Zugang. Und sie können sich Dinge anschauen, die ihre Seele ruinieren. Und wir leben als Christen in dieser Welt und wir müssen lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Und ich glaube, Josef hilft uns, wie wir in Versuchungen in diesem Gebiet siegreich bestehen können. Lass uns die 5 Wahrheiten genauer ansehen. Und wenn du Gelegenheit hast, sie mitzuschreiben, dann tust du gut daran, die 5 Wahrheiten dir zu notieren. Die erste Wahrheit in Versuchungen: sei dir dem Segen Gottes bewusst. Sei dir dem Segen Gottes bewusst. Wir schlagen die Bibel auf zu 1. Mose Kapitel 39 und ich lese die Verse 1 bis 6. 1. Mose 39, danke, die Verse 1 bis 6. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden, und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwache, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dort hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang, und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass er der Herr alles, was er tat, in seine Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Josef wurde in einer völlig anderen Welt nach Ägypten hinabgeführt. Eine andere Kultur, eine andere Sprache und viele andere Dinge, die völlig neu waren für ihn. Das hochentwickelte Ägypten zur Zeit Josefs war gefesselt von religiösen Aberglauben. Die Menschen dort hatten mindestens 2000 Götter und Göttinnen. Der Pharao selber wurde als Gott verehrt. Und in diese Welt kam Josef und wurde von Potiphar als Sklave für umgerechnet wenige Euros gekauft. Sklaverei war ziemlich normal in Ägypten. Der Pharao hatte viele davon, genauso sein Offizier Potiphar. Und Sklaven wurden dort oft als Haushaltsarbeiter benutzt. Und so auch Josef mit einigen anderen im Hause Potiphars. Aber Josef, er war anders als alle anderen Sklaven Potiphars. Warum war Josef so anders? Seht den Gegensatz in Vers 2 mit dem Aber im Text. Mit Josef war der lebendige Gott. Seht Josef, etwa 17 Jahre alt, seine Brüder gegen sich verkaufen, ihn als Sklaven in ein fernes Land, in dem er allein auf sich gestellt war. Aber der lebendige Gott war bei Josef. Und seht, dass Gott mit Josef war, das wird in dem Kapitel 39 gleich 4-mal erwähnt. In Vers 2, in Vers 3, in Vers 21 und 23. 4-mal erwähnt, Gott war mit Josef. Und ich meine, jeder von uns erlebt auch heute wie Josef seine Herausforderungen in der Arbeitswelt, in der Schule, mit körperlicher Krankheit, mit körperlichen Gebrechen. Und oft denken wir, dass wir darin ganz alleine sind. und dass niemand wirklich uns verstehen kann. Aber das stimmt nicht, ihr Lieben. Gott ist bei uns und Gott ist mit uns. Und Paulus schreibt, wenn Gott mit uns ist und wenn er für uns ist, wer kann gegen uns sein? Die Folge, dass Gott mit Josef war, ist, dass er ein Mann war, dem alles gelang. Er war buchstäblich der Mann aus Psalm 1, dem alles gelingt, weil er seine Lust an Gottes Wort hat. Vers 2 heißt es, Josef, er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Ich weiß nicht genau, ob Josef hätte fliehen können von seiner Situation, auch wenn er tat es nicht. Er blieb wohl 7 bis 9 Jahre im Hause Potiphas. Und das zeigt für mich, dass Josef völlig frei war von Bitterkeit über sein Leben und über die Dinge, die geschehen sind. Er war frei von Bitterkeit gegenüber seinen Brüdern, weil sie ihm diese schrecklichen Dinge antaten. Und ich glaube noch viel wichtiger, er war frei von Bitterkeit gegenüber Gott, weil er die Dinge in sein Leben zugelassen hat. Und so ist Josef ein gutes Beispiel für einen Gläubigen, der im Vertrauen auf Gott aus seinen schweren Umständen das Beste macht. Und ich denke, und ich schließe mich da ein, dass es für uns Männer wohl oft eine große Versuchung ist, am Arbeitsplatz sehr schnell unzufrieden zu werden und dann sehr schnell zu versuchen, den Arbeitsplatz irgendwie zu wechseln und eine andere Stelle zu bekommen. Und das ist heute gut möglich, denn wir sind Gott sei Dank keine Sklaven mehr. Naja, ab und zu nicht mehr. Aber Sklaverei ist offiziell abgeschafft. Aber ich frage mich, wo ist unsere Leidensbereitschaft, wenn es mal schwer wird? Bleiben wir dann? Machen wir dann das Beste daraus wie Josef? Und mich beschäftigt oft der Satz, dass Gott uns oft an Orte schickt, wo wir nicht freiwillig hingehen, um dort etwas in uns hervorzubringen, was sonst nie geschehen würde. Und ich habe selber erfahren, dass Gott schwierige Menschen, schwierige Chefs in mein Leben gebraucht, um mich zu formen, um mich zu verändern und um mich in das Bild Jesu zu verwandeln. Stellen wir uns vor, die ganze Geschichte mit den Brüdern Josefs wäre nicht passiert und Josef wäre bei seinem Vater geblieben, der ihn als Lieblingssohn verhätschelte und betätschelte. Dann hätte Josef vielleicht nicht jeden Charakter entwickelt, der von harter Arbeit und gehorsamer Ausführung von Befehlen kommt. Gott erformt uns, indem er uns eine Arbeit gibt und Vorgesetzte, denen wir gehorchen sollen. Und er prüft uns als Diener, bevor er zum Größeren befördert und bevor Gott uns erlaubt, Autorität auszuüben, müssen wir lernen, uns selber Autoritäten im Leben unterzuordnen. Und das sehen wir so deutlich im Leben von Josefs. Josef nahm die Wege Gottes mit ihm an, deshalb blieb er. Und er diente treu als Sklave im Hause Potiphas. Es gelang ihm alles, sagt der Text. Und das sah Potiphar, sein Herr. Und das konnte sich nur erklären, dass Josef im Unterschied zu seinen anderen Sklaven einen anderen Gott diente. Und das ist ziemlich bezeichnend, dass ein Potiphar, der den Pharao als Gott und noch viele andere Götter hatte, das erkennt, dass Josef einen Gott hat, der ihn segnet. Und deshalb gab er Josef Gunst, in anderen Übersetzungen heißt es in Vers 4, er gab ihm Gnade, er schenkte ihm Gnade. Und so beförderte er Josef über sein ganzes Haus und bediente ihn sogar persönlich. Und wenn wir uns das vorstellen, Josef, er hatte als Sklave in Ägypten absolut keine Rechte. Er musste tun, was Potiphar von ihm verlangte. Sein ganzes Leben mit Haut und Haaren gehörte Potiphar. Er war sein Diener, sein Sklave. Aber weil Gott mit Josef war und ihn segnete, bediente ihn jetzt sogar sein eigener Herr. Und das ist Wahnsinn, was Gott alles verändern kann. Und ich betone, kann und nicht muss. Wenn wir in seinem Willen sind und seine Wege annehmen, auch wenn es schwer wird im Leben. Gott ist immer noch größer. Gott ist immer noch stärker als Menschen in unserem Leben, die schwer sind. Als Umstände, die schwer sind. Gott ist immer noch größer. Und das zeigt er hier ganz deutlich. Josef bekam von Potiphar das volle Vertrauen als sein Verwalter in sein Haus. Vers 5 zeigt, wie diese Erhöhung von Potiphar ihm selber Segen einbrachte. Potiphar, der Ägypter, segnet den Juden Josef und Gott wiederum segnete seinerseits den Potiphar. Und hier sehen wir auch eine Auswirkung von dem Bund Gottes mit Abraham. Potiphar erkannte den Segen Gottes durch Josef. Und der Text sagt, deshalb überließ er ihm alles, was er hatte. Was Potiphar hatte, übergab er Josef. Er vertraute ihm völlig. Und Josef wurde buchstäblich im Hause Potiphars vom Tellerwäscher zum Millionär. Als in Vers 6 die Ausnahme erwähnt wird, dass Potiphar nur sein Brot Josefs nicht anvertraute, lag nicht etwa an einem Vertrauensmangel, wenn ihr das seht, sondern daran, dass es ein Ägypter untersagt war, zusammen mit Fremden aus anderen Ländern zu essen. Die dürfen das nicht. Es war ein Gräuel für sie. Und deshalb übergab er das Brot nicht Josef. Und Kapitel 43, Vers 32 können wir das nachlesen. Also Josef erfuhr in Ägypten allein auf sich gestellt Gott. Obwohl wir nicht davon lesen, dass Gott persönlich zu ihm gesprochen hat, wie zu den anderen Erzvätern. Aber Josef, er erkannte den Segen Gottes über sein Leben. Dieser Segen allein machte ihn als Sklave in Ägypten reich. Er wusste, Gott ist mit mir und er lässt mir alles gelingen. Und ich glaube, das war die Grundlage, dass er die kommende Versuchung, die auf ihn lauert, siegreich begegnen konnte oder widerstehen konnte. Nun heißt es heute für uns nicht unbedingt, dass man den Segen Gottes in unserem Leben auch so sieht wie bei Josef und deshalb uns alles gelingt. Der Text ist ja eher beschreibend, nicht ein Lehrtext. Er beschreibt uns, wie es gewesen war bei Josef. Aber ich frage euch, sind wir nicht noch viel mehr von Gott gesegnet als Josef? Ich sprach vor kurzem mit einem Kind Gottes, dem es ziemlich schlecht geht im Leben. Und diese Person sagte mir, weißt du, ich sehe den Segen Gottes im Leben anderer. Ich sehe, wie Gott sie segnet. Aber ich sehe nicht, dass Gott mich segnet. Ich habe es schwer im Leben. Und ich hörte der Person natürlich zu. Ich wollte genau verstehen. Und dann kam mir Epheser 1, Vers 3 in den Sinn. Und das gab ich dieser Person mit zum Lesen. Schlagen wir Epheser 1, Vers 3 auf. Epheser 1, Vers 3. Hier schreibt Paulus: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Gott hat uns gesegnet in Christus. Und seht, der Segen Gottes sieht für uns heute anders aus als zur Zeit des Alten Testaments. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segen vom Himmel her in Christus. Das heißt, es ist kein materieller Segen, sondern ein geistlicher Segen. Den kann ich nur im Glauben sehen. Und wie sieht dieser Segen aus? Und der Kontext in Epheser 1 macht es deutlich. Wir sind durch die Liebe Jesu völlig heilig und untadelig gemacht. Vers 4. Vers 5, wir sind nach Gottes Willen seine Kinder in Christus. Vers 6, Gott hat uns in Christus Gnade geschenkt. Vers 7, wir sind erlöst durch Christus. Wir haben die Vergebung unserer Schuld. Vers 11, wir sind Erben in Christus. Also in Christus sind wir gesegnet und wir müssen nicht ständig beten darum, Gott segne uns, weil wir sind gesegnet in Christus. Und das über alle Maßen. Und wenn wir versucht werden, dürfen wir das nie vergessen, welchen Segen, welche Identität wir in Christus geschenkt bekommen haben, als wir gläubig wurden. Und dieses Angenommen und Geliebtsein, das wird sich auch nicht ändern, auch wenn du der Versuchung nachgibst und auch wenn du sündigst. Und ich tue das, du tust das, wir werden versucht, wir werden sündigen, aber es wird sich nichts ändern daran, dass Gott uns angenommen hat in Christus. Gott, er sieht uns in Christus in Gnade an. Und das gibt uns ganz viel Mut, es gibt uns Hoffnung. Und seht, vor unserer Wiedergeburt waren wir hoffnungslos der Sünde ausgeliefert. Und in Römer 6 schreibt Paulus, wir waren Sklave der Sünde, wie Josef Sklave von Potiphar war. Wir mussten tun, was die Sünde von uns verlangte. Und wenn Versuchungen kamen, wir mussten sündigen. Wir hatten keine Kraft, Versuchungen zu widerstehen. Aber mit der Wiedergeburt sind wir frei geworden von der Sklaverei und der Sünde. Christus hat uns durch sein wunderbares Evangelium losgekauft, sodass wir heute Kraft haben, der Versuchungen zu widerstehen. Und seht, wenn du verstehst, was das bedeutet, dass dein alter Mensch der Sünde tot ist und mit Christus gekreuzigt wurde am Kreuz und dass du jetzt mit Christus lebst und von der Sünde befreit bist, dann wird es heute dein Leben beeinflussen, wenn du versucht wirst. Und wenn du versucht wirst, dann kannst du dich daran erinnern, du bist gekreuzigt mit Christus. Du kannst in der Versuchung für Gott leben. Du musst nicht mehr das Falsche tun. Du musst deinen Begierden kein Gehorsam mehr leisten, sondern du kannst widerstehen, weil Jesus Christus, er lebt in dir. Und er ist deine Kraft. Wie ist es möglich, dass eine Raupe fliegen kann? Raupen haben kleine Flügel, sie können nicht fliegen. Es ist nur möglich, indem dass Gott sie zu einem Schmetterling macht und ihr Flügel gibt. Dann kann eine Raupe fliegen und erst dann kann sie fliegen. Und seht, Gott hat uns in der Wiedergeburt, auch im Bild gesprochen, Flügel geschenkt, sodass wir in unserer neuen Kreatur in Christus in Versuchungen hinweg fliegen können. Wir müssen nicht mehr sündigen. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir täglich vor Augen haben, wer wir in Christus sind. Josef sah mit eigenen Augen, wie Gott in Ägypten in den Jahren bei Potiphar segnete. Er lernte dadurch den Gott seines Vaters Jakob kennen. Und weil er das vor Augen hatte, konnte er der Versuchung widerstehen, die gleich kommt. Also sei dir bewusst den Segen Gottes. Das war unsere erste Wahrheit, die dir hilft, in Versuchen als Sieger vorzugehen. Und sie ist so zentral, sie ist so entscheidend für unser Leben. Und ich habe sie ein bisschen mehr ausgeführt als die anderen, weil sie so wichtig ist. Die zweite Wahrheit, die dir hilft in Versuchungen, sei dir bewusst, gegen wen sich Sünde richtet. Sei dir bewusst, gegen wen sich Sünde richtet. Die Verse 7 bis 9 in 1. Mose 39. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihr Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Hause und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich. Und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Vers 6 endet damit, dass Josef ein gut aussehender junger Mann war und ihr Mädchen, ihr hättet ihn gut gefunden. Und das ist auch der Grund, warum die Frau von Potiphar ihr Augen auf Josef warf. Ihre Versuchung, Josef haben zu wollen, damit Ehebruch zu begehen, kam durch ihre Augen. Und ihr Lieben, das ist auch heute noch so. Seht, wir sehen etwas, wir finden es schön, wir finden es gut und dann wollen wir das haben. Egal, ob Gott gesagt hat, es ist für dich verboten oder nicht, wir wollen es haben und wir wollen es mehr als Gott. Bei ihr genauso. Sie fand ihn attraktiv, deshalb begehrte sie ihn in ihrem Herzen schon. Und deshalb verlangte sie nach ihm. Durch verschiedene Unterdrückungen von Frauen in manchen Kulturkreisen haben wir oft so den Eindruck, dass Frauen immer und zu jeder Zeit nur die Dienerinnen der Männer waren. Aber so war es in Ägypten eigentlich gar nicht. Die Frau in den gehobenen Kreisen in dieser Zeit war nicht nur die Herrin des Hauses, sondern sie war auch die Gefährtin des Mannes. Also wir sehen hier überhaupt nichts in Ägypten von Unterdrückung, so wie wir das zum Beispiel im Islam kennen. Auch wenn Josef von Potiphar über sein Haus gesetzt wurde, stand aber immer noch seine Frau über ihn. Und er war in ihren Augen noch immer ein Sklave, der tun musste, was sie sagte. Und so behandelte Potiphars Frau, die wohl viel älter gewesen sein musste, Josef wie ein Gegenstand, den man einfach nur benutzen konnte. Und als Potiphar wohl an der Arbeit im Palast vom Pharao war, befahl sie Josef, mit ihr zu schlafen. Und damit gleicht sie der ehebrechischen Frau aus Sprüche 7, wenn du dieses Kapitel schon mal gelesen hast. Aber das Schöne ist, Josef, er weigerte sich, ihr zu gehorchen. Er wollte weder seine Reinheit noch seine Integrität aufgeben, nur um die Frau seines Herrn zu befriedigen. Das Wort weigert hier in Vers 8 ist ein Ausdruck des entschlossenen Nichtwollens. Josef sagt nicht einfach, nee, ich will nicht, lass mich in Ruhe, sondern völlig überzeugt, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass ich das tun werde. Und die Begründung seiner unerschütterlichen Antwort ist eine doppelte, nämlich, dass dies Unrecht und daher Schuld gegen Potiphar ist, der ihm so viel Vertrauen geschenkt hat. Und nicht nur das, sondern er wusste, dass das Sünde gegen Gott ist. Interessant ist, dass Josef schon hier wusste, dass das Sünde gegen Gott ist, obwohl er noch kein Gesetz kannte. Ich frage euch, wie kann das sein, dass Josef das wusste, dass das Ehebruch Sünde gegen Gott ist? Römer 2, Verse 14 bis 15 schreibt Paulus, dass Gott uns Menschen in unser Herz sein Gesetz geschrieben hat. Und durch das Gewissen wissen wir und weiß jeder Mensch, was gut und böse ist. Und so auch Josef, der die 10 Gebote, und du sollst nicht die Frau des Nächsten begehren, der das noch gar nicht kannte. Und auch du weißt Dinge in deinem Leben, die für Gott nicht in Ordnung sind, die du vielleicht im Stillen, im Geheimen machst, dass es nicht in Ordnung ist. Und dein Gewissen klagt dich an und zeigt dir, was gut und böse ist, sodass du erkennen kannst. Josef wusste als allein auf sich gestellte Jugendliche, gegen wen sich dieses Unrecht wenden würde, wenn er der Versuchung von Potiphas Frau nachgibt, nämlich gegen Mensch und gegen Gott. Sprüche 5, wenn ihr die Stelle aufschlägt, dann lesen wir etwas Ähnliches. Sprüche Kapitel 5. Wo Salomo seinen Sohn auch warnt vor Ehebruch, Sprüche 5, die Verse 20 und 21. Salomo spricht zu seinem Sohn. Sprüche 5, 20 und 21. Warum sollst du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Denn vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege und auf all seinen Bahnen gibt er Acht. Und Josef wusste durch den Segen Gottes, den er lebte, Gott, er gibt Acht auf mich. Und er sieht, wie ich mich hier in Ägypten verhalte. Und er wusste, wenn ich der Versuchung nachgebe, dann sünde ich gegen Gott. Und seht, in Versuchungen müssen wir das wie Josef vor Augen haben. Auf der einen Seite den Segen, den wir durch Christus haben, und auf der anderen Seite, wie sehr das Ja zu einer Versuchung Gott persönlich angreift. Stell dir vor, du warst einmal in einer lebensbedrohlichen Lage. Es ist etwas Schreckliches passiert. Dein Leben stand auf der Kippe. Aber jemand kam und er rettete dich. Wie wirst du dich gegenüber deinem Retter verhalten? Ich glaube, jeder von uns wird sehr dankbar sein und du möchtest das Gute, was du erfahren hast, zurückgeben. Und ich glaube, Josef ging es so in Ägypten. Er erkannte, alle sind gegen mich, aber Gott ist hier für mich. Er segnet mich und er schenkt es, dass sogar Potiphar für mich ist. Ich will Gott ehren mit meinem Leben und tun, was ihm gefällt. Und der Segen Gottes ist für mich genug und ich will alles tun, dass Gott mich weiter segnen kann. Und deshalb weigert er sich, mit der Frau Potiphars zu schlafen. Und wenn du versucht wirst, dann musst du vor Augen haben, welchen Segen du in Gott hast. Weißt du, dein Durst ist in Christus völlig gestillt. Du musst nicht woanders danach suchen, um deinen Durst irgendwie zu löschen. Du kannst absolut zufrieden sein in Gott. Und seht, jede Sünde ist eigentlich ein Ausdruck Unzufriedenheit gegenüber Gott. Und jede Sünde ist ein Angriff gegen ihn und seine Heiligkeit. Und wenn ich uns Männern ansprechen darf, dann werden wohl wenige von uns erleben, dass eine verheiratete Frau mittleren Alters uns so dreist anspricht. Es werden wenige erleben, aber wenn ich auf mein E-Mail-Konto in meinen Spam-Ordner schaue, dann finde ich solche dreisten Versuchungsverlockungen von Frauen. Und seht, ich bin nur einen Klick davon entfernt, Ehebruch mit meiner Frau in mein Herzen zu begehen. Und was motiviert mich, wie Josef, mich dann zu weigern? Es ist der Blick auf die Gnade Gottes, in der ich völlig zufrieden sein kann und die mich auch in Zucht nimmt, damit ich den Begierden, dass ich ihnen absage, und dass ich auch erkenne, wogegen sich Sünde als erstes richtet. Und das ist in erster Linie nicht meine Frau, sondern der heilige Gott, vor dem mein und vor dem dein Leben offenbar ist. Und seht, das müssen wir im Blick haben, wenn wir versucht werden. Und das ist unsere zweite Wahrheit. Aber die dritte ist auch sehr entscheidend, weil es meistens nicht bei einer Versuchung bleibt. Und deshalb die dritte Wahrheit, sei kompromisslos und hartnäckig. Wenn du versucht wirst, sei kompromisslos und hartnäckig. Denn Versuchungen, die wir leben, sind oft täglich und dauerhaft. Und so auch bei Josef, Vers 10, in 1. Mose 39. Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen und mit ihr zusammen zu sein. Trotz der entschiedenen Antwort Josefs und seiner doppelten Begründung beharrte Potiphas Frau auf ihr Verlangen. Sie wollte Josef haben. Sie wollte ihn haben. Und deshalb machte sie täglich neue Anläufe, um ihn zu überreden, um mit ihr zu schlafen. Aber seht, Josef ist kompromisslos und hartnäckig. Er bleibt bei seinem Nein. Er hörte nicht auf sie. Und Josef, denke ich, brauchte eine große Menge an Mut und Entschlossenheit, um diesen Kampf Tag für Tag zu kämpfen. Aber das Schöne ist, es gelang ihm. Er wusste, Gott zu gehorchen ist am Anfang sehr schwer. Es ist am Anfang bitter und schwer. Man muss sich selbst verleugnen. Aber hernach ist es süß. Anstatt zu sündigen, was am Anfang süß ist, aber hernach bitter ist, bis hin zum Tod. Und seht, im Kampf gegen Versuchungen brauchen wir Hartnäckigkeit. Wir brauchen Kompromisslosigkeit. Denn Kompromisse haben schon vielen das Genick im geistlichen Leben gebrochen. Wir denken da zum Beispiel an König Salomo. Er ging den Kompromiss ein, indem er viele heidnische Frauen liebte, obwohl es Gott für ihn verboten hatte. Es war verboten für ihn, die heidnischen Frauen zu lieben. Und sie verführten ihn zum geistlichen Ehebruch gegenüber Gott. Und seine Kompromisse hatten schreckliche Folgen für sein Leben. Und Fakt ist, wenn man mit der Sünde spielt, wird sie einen meistens kriegen. Das ist einfach so. Sie wird dich kriegen. Und wenn du denkst, du kannst dir einen Hollywood-Film anschauen, der vielleicht harmlose Sexszenen hat, was total gang und gäbe ist in solchen Filmen, und du meinst, es hätte keinen Einfluss auf dich, dann täuschst du dich. Es wird etwas wecken in dir. Und es wird dein Denken beeinflussen. Seht, ich kann mich heute noch an Szenen von so schrecklichen Filmen erinnern, die ich mir in meinen jungen Jahren angesehen habe. Sie brennen sich ein und sie vergiften dein Denken. Natürlich bist du frei in Christus und ich sage nicht, dass wir uns keine Filme ansehen dürfen. Aber Jesus lehrt uns, wie kompromisslos und wie radikal wir in Umgang mit Sünde sein müssen. Wenn ihr Matthäus 5 aufschlägt, Matthäus 5, da spricht Jesus selber über Ehebruch. Matthäus 5 in Versen 28 bis 30. Jesus sagt, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau anzieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Klar ist, Jesus ruft uns hier nicht auf zur Selbstverstümmelung, sodass wir tatsächlich unser Auge ausreißen oder unsere Hand abschneiden. Dann wäre es so, dann hätte wohl von uns keiner mehr Augen noch Arme. Das Problem ist aber, dass selbst Menschen, die keine Arme haben oder die blind sind, sie werden immer noch mit gottfeindlichen Lüsten und Begierden in ihrem Herzen versucht. Also sich zu verstümmeln würde das Herz nicht ändern. Es würde gar nichts bewirken. Was Jesus damit sagen wollte, ist, wie radikal und wie kompromisslos wir mit allen umgehen sollen, das uns zur Sünde verführt. Er sagt, reiß es aus, schneide ab, hack es ab, schau es dir nicht an. Bringe deine Augen unter Kontrolle. Mach einen Bund wie Hiob mit deinen Augen und dann kannst du dir viel Leid ersparen. Ich kann sehr offen sein in diesen Dingen. Ich kam als junger Mann mit 23 zum Glauben. Und ich war natürlich, wie so viele, gefangen in Pornografie und in Selbstbefriedigung. Und als dann Jesus mich in seiner Gnade rettete, musste ich so radikal sein in so vielen Punkten in diesem Bereich. Ich musste alles löschen, was auf meinem Computer war. Ich musste Filme wegwerfen. Ich musste alte Bekanntschaften zu Frauen abbrechen. Ich musste kompromisslos und radikal sein. Und bis heute muss ich das sein, wenn es um Versuchungen auf diesem Bereich geht, um meinen Herrn und um meine Frau treu zu sein. Sei kompromisslos und hartnäckig. Und Josef, er war das. Und das ist unsere dritte Wahrheit. Noch die vierte Wahrheit, sei nicht nur kompromisslos und hartnäckig, sondern sei auch bereit zu fliehen. Sei bereit zu fliehen. Verse 11 bis 12 in 1. Mose 39. Und es geschah es an einem solchen Tag, dass der Josef ins Haus kam, und sein Geschäft zu besorgen, als gerade kein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus war. Da ergriff sie ihn bei seinem Kleid und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Kleid in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Josef, er widerstand der täglichen Versuchung von Potiphas Frau, aber irgendwie reizte sie das noch viel mehr, sodass es schlussendlich nicht nur bei Worten blieb, sie ging ihm an die Wäsche. Eines Tages arrangierte sie vermutlich, dass keine Sklaven mehr im Haus waren, aber sie sollten immer noch so nah sein, sodass sie ganz schnell herbeirufen konnte. Und Josef, nichts ahnend, zuverlässig seiner Arbeit nachgehend, wurde von ihr ergriffen und sie forderte ihn wieder auf, mit ihr zu schlafen. Und da Josef nicht seine Hand gegen die Herrin seines Hauses erheben konnte und wahrscheinlich es auch nicht wollte, blieb ihm keine andere Wahl als die Flucht. Seht, es gibt Zeiten, wo Flucht Zeichen von Feigheit ist. Es gibt Zeiten, es ist Feigheit, wenn du fliehst. Aber es gibt auch Zeiten, wo Flucht ein Beweis für Mut und Charakterstärke ist. Und Josef war weise genug, den gleichen Rat zu folgen, den Paulus, den Timotheus, den einen anderen Jugendlichen in 2. Timotheus 2, Vers 22 gab. Da sagt Paulus zu Timotheus, den Jugendlichen Begierden, aber fliehe. Fliehe deinen jugendlichen Begierden. Und er meinte die sexuellen Begierden. Und jemand sagte, besser zu fliehen als zu fallen. Und Paulus ergibt den Korinthern den gleichen Rat bei Versuchung zum Ehebruch, sagt in 1. Korinther 6, 18, flieht der Unzucht. Unzucht meint jede sexuelle Aktivität außerhalb den Kontext der Ehe von Mann und Frau. Und Paulus, er begründet in 1. Korinther 6, dass mit den Worten, dass sexuelle Sünden einen Menschen ruinieren wie keine andere, weil sie so intim sind. Sie richten so viel Schaden an auf tiefster menschlicher Ebene für den, der gesündigt hat und für die, an denen gesündigt wurde. Und deshalb braucht es Jahre, damit diese Dinge wieder geheilt werden. Und das Problem ist nur heute, dass das Smartphone-Zeitalter und das Internet-Zeitalter uns es sehr, sehr schwer macht, auf diesem Gebiet zu fliehen. Und wir haben es ja ständig bei uns. Wir sind stets online. Und jede Art von Bildern, die unsere Seele vergiften, sind ständig mit nur einem Klick abrufbar. Und wenn wir nicht gelernt haben, damit umzugehen, dann werden diese Dinge uns fangen. Sie werden unser Leben beherrschen, weil die Versuchung so groß ist in unseren Tagen. Und zu fliehen kann bedeuten, kein Smartphone zu besitzen oder keinen freien Internetzugang zu haben. Natürlich kann ich mir das alles auf einen anderen Weg holen, aber es geht darum, nicht Vorsorge für das Fleisch zu treiben, sodass sündige Begierden in mir wach werden und ich das nähere in meinem Leben. Und Josef, er floh und er zeigte damit, wie selbstbeherrscht er war, im Gegenteil wie zum Beispiel zu einem Simson. Simson, er benutzte seinen Körper, um seine Lust zu befriedigen. Doch wie war das Ende der beiden? Wir werden sehen, Josef gelang es als Herrscher Ägyptens auf den Thron, während Simson sein Leben unter dem Schutthaufen beendete. Josef, er floh und er verlor dabei sein Kleid und das schon zum zweiten Mal. Aber wie ein puritanischer Prediger sagte, Josef verlor seinen Mantel, aber er behielt seinen Charakter. Warum? Weil er bereit war, vor der Versuchung zu fliehen. Und seht, wir brauchen Kompromisslosigkeit, wir brauchen Hartnäckigkeit im Kampf gegen die Sünde. Aber es gibt Zeiten, wo man auch fliehen muss. Und ich meine, man findet ja oft so die Ausrede, ja, es kann ja nicht so schlimm sein, wenn ich so einen Film mir anschaue oder wenn ich auf die und die Internetseite gehe oder wenn ich bei meiner Freundin oder bei meinem Freund übernachte, mit ihm in einem Zimmer bin, ich bin noch nie verheiratet und meine Eltern sind nicht da, es ist nicht so schlimm. Man hat oft Ausreden. Aber weißt du, wenn du mit dem Feuer spielst, dann musst du nicht wundern, dass du dich verbrennen wirst. Und du musst mit den Folgen rechnen. Fliehen bedeutet, sich gar nicht in die Gefahr bringen. Und das fängt wie alles andere an im Herzen. Denn in unserem alten, sündigen Fleisch steckt, dass wir untreu werden. Im Herzen müssen wir den Entschluss fassen. Ich will mich fernhalten von den und den Bildern. Ich will mich fernhalten von den und den Filmen. Seht, Ehebruch ist oft meistens ein langer Prozess. Er beginnt im Kleinen. Wenn du im Kleinen untreu bist, ungehorsam bist, wenn du spielst mit dem Feuer, dann wirst du dich in große Gefahren bringen. Und der Teufel, er wird nicht schlafen. Und er wird Familien und Ehen zerstören. Und deshalb, behüte dein Herz, Pass auf, was in deine Augen und deine Ohren kommt. Das gilt für uns Männer, aber es gilt auch für uns, für euch Frauen. Sei bereit zu fliehen. Es war die vierte Wahrheit, wenn es um Versuchung geht. Noch kurz die fünfte Wahrheit. Sei bereit, auch die Konsequenzen zu tragen. Sei bereit, auch Konsequenzen zu tragen. Denn in Verse 13 bis 18, wenn ihr das lest, vielleicht zu Hause, dann seht ihr die Konsequenzen, die Josef erfahren musste, weil er Gott gehorsam war. Nämlich, dass Potiphas Frau, ihre Leidenschaft wandelte sich um in Hass gegen Josef und sie wollte sich an ihm rächen. Und deshalb verleugnete sie ihn zum einen vor der Bedienstschaft, vor den anderen Sklaven und zum anderen auch vor ihren Herrn Potiphar, dass schlussendlich Josef ins Staatsgefängnis geworfen wurde und dass er wieder mal gefangen war. Aber auch hier wird Josef nicht von Gott allein gelassen. Und auch hier wandte sich die Gunst von Obersten des Gefängnisses ihm zu, sodass er auch dort alles in seine Hand bekam. Und darüber hören wir das nächstes Mal. Also sein Gehorsam hatte auch schwere Folgen für sein Leben. Er musste ins Gefängnis. Und wir wissen von der Schrift, dass Ungehorsam seine Folgen hat. Aber wir sehen hier auch an der Geschichte, dass Gehorsam genauso seine Folgen haben kann, die nicht so leicht zu tragen sind. Denn klar ist, wenn wir Gott gehorsam sind, dann sind wir von dieser Welt verachtet. Und Josef, er wurde zu Unrecht angeklagt, er musste ins Gefängnis. Und ein Wunder ist überhaupt, dass Potiphar ihn nicht gleich umbringen hat lassen. Aber Josef, er ging den schmalen Weg des Gehorsams. Aber das brachte Schwierigkeiten und Leid in sein Leben. Aber ich frage euch, was hatte Josef dafür? Ja, äußeres Leid, aber inneren Frieden mit Gott. Und ich glaube, eine Freude im Herzen, weil er nicht gegen Gott sich versündigt hat. Und seht, das ist immer wichtiger als Konsequenzen, die wir tragen müssen, wenn wir Gott gehorsam sind. Einen inneren Frieden und eine Freude mit Gott, weil wir gehorsam waren. Und ich weiß nicht, ob du den Frieden oder diese Freude schon mal erfahren hast, wenn du das Richtige tust. Ja, du hast vielleicht kein extra Geld in deiner Tasche, weil du sagst, ich mache keine Schwarzarbeit. Ich weiß, es verachtet Gott und es verachtet den Staat, den Gott eingesetzt hat. Aber dafür hast du eine Freude im Herzen, dass dir kein Geld der Welt geben kann, weil du den Weg des Glaubens gehst, weil Gott dir diese Freude dann schenkt. Aber es kann Konsequenzen für dich haben. Und ich habe von Geschichten gehört, dass jemand gefeuert wurde, weil er eben nicht log, als ihn der Chef dazu aufforderte. Und derjenige gehorchte nicht und dann wurde eben aus der Firma geworfen. Das kann eine Konsequenz sein, wenn wir Gott gehorsam sein wollen, in verschiedenen Bereichen und Versuchungen unseres Lebens. Aber wir müssen bereit sein, auch Konsequenzen zu tragen. Und Jesus sagt es auch in Johannes 15, und Stefan hat mal so gut über Nebenwirkungen im Glauben gepredigt, dass es eine Nebenwirkung sein kann, wo Jesus sagt, wisst ihr, wenn sie mich verfolgt haben, wenn sie mich gehasst haben, dann werden sie auch euch verfolgen und werden sie auch euch hassen. Wie es mir gegangen ist, so wird es auch euch gehen. Johannes 15, 18 bis 19. Und weil wir Jesus nachfolgen und tun wollen, was er sagt, werden wir als Konsequenz verachtet, so wie er selber auch es auch Jesus gegangen ist. Aber ihr Lieben, damit müssen wir rechnen. Und wir dürfen nicht überrascht sein, wenn es so ist. Aber das Schöne ist, Gott geht mit uns, und das ist sicher. Und das auch in Zeiten, wo es schwer wird. Und er steht uns zur Seite, genau wie das auch Josef erfahren hat. Also ich fasse zusammen, wir haben uns anhand der Geschichte Josefs fünf Wahrheiten angesehen, die uns helfen, Versuchungen siegreich zu begegnen. Und überall müssen wir uns dem Segen Gottes bewusst sein. Und das ist die Grundlage für alles Weitere. Deine Identität in Christus, das ist dein Trost, wenn du gefallen bist. Aber es ist auch deine Kraftquelle, um wieder aufzustehen und wieder erneut Versuchungen zu widerstehen. Und ich habe mich sehr beschränkt auf die Versuchung von Text her, vor allem für uns Männer. Aber ihr anderen, die ihr vielleicht nicht so versucht werden in diesem Bereich, ihr könnt das anwenden in euer Leben, wo ihr wisst, da bin ich sehr schnell versuchbar. Seid ihr dem Segen Gottes bewusst. Zweitens, seid ihr bewusst, gegen wen sich Sünde richtet. Habt vor Augen, wie sehr Sünde die Heiligkeit Gottes angreift und beschmutzt. Drittens, seid kompromisslos und hartnäckig in Versuchungen. Versucht werden wir oft täglich. Wir dürfen keine Kompromisse eingehen. Viertens, sei bereit zu fliehen. Und fünftens, sei auch bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn du Gott gehorsam bist. Und das sind 5 Punkte, die uns helfen sollen, Versuchungen siegreich zu begegnen. Und Josef ist uns so ein großes Vorbild. Er ist so ein Glaubensheld. So ein Mann, der Gott gehorsam sein wollte in einer gottfeindlichen Welt. Und wir dürfen heute noch von ihm lernen. Und wir dürfen auf Gott und seine Gnade hoffen. Wir dürfen sehen, Gott ist heute noch derselbe Gott, der uns beisteht. Und der uns kennt und der uns trotz aller Untreue treu ist. Schließe mit den Worten aus 1. Korinther 10, Vers 13, wo Paulus auch über Versuchungen spricht. 1. Korinther 10, Vers 13. Und dieser Vers gibt uns auch sehr viel Mut für die Dinge, die auf unser Leben einprasseln und wo wir versucht werden. 1. Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung hat dich ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr es ertragen könnt. Gott ist treu und er schafft immer wieder einen Ausweg, damit wir Versuchungen ertragen können. Damit wir nicht sündigen. Lass uns aufstehen und lass uns beten. Unser Vater, wir haben heute sehr offen geredet über Dinge, in unserem Leben, die uns gefangen halten können. Vater, ich bete, dass meine Worte nicht verletzend waren oder in irgendein Anstoß waren für jemanden, der hier im Raum sitzt. Vater, du kennst uns. Du kennst unsere Schwachheit. Du weißt, wie schnell wir versucht sind, Dinge zu tun, die dir nicht gefallen. Vater, danke für das Beispiel von Josef, für das, was wir lernen können von ihm. Danke für seine Kompromisslosigkeit, für seine Treue und Loyalität dir gegenüber. Herr, schenk, dass es uns auch ansteckt für unser Leben. Du kennst die Versuchungen, in denen wir stehen, egal ob Mann oder Frau, egal welchen Lebensabschnitt wir sind, wir werden versucht. Und vielleicht schon heute an diesem Tag werden Versuchungen auf uns einprasseln. Aber hilf uns vor allem vor Augen zu haben, dass du über allem treu bist. Du bist so ein wunderbarer Vater, so ein großer und herrlicher Gott, der sich hier erbarmt über Menschen, die Sünder sind, die schwach sind. Du bist so gut zu uns. Danke für Jesus, den du gesandt hast, wo du das gute Werk angefangen hast in uns. Und über alle Untreue wirst du dieses Werk auch vollenden. Danke dafür. Amen.